Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ladies and gentlemen, good morning and very welcome to Nobel Forum for the announcement of this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Alle Jahre wieder in der ersten Oktoberwoche werden von Stockholm aus Anrufe getätigt, die das Leben von Wissenschaftlern auf den Kopf stellen. Heute traf es zwei Amerikaner, die dieses Jahr den Nobelpreis für Medizin erhalten.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Victor Ambros and Gary Ravkin for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation.
Victor Ambros und Gary Ravkin, so heißen die beiden ausgezeichneten Forscher, und sie bekommen den Preis für die Entdeckung winziger Erbgutschnipsel namens MikroRNA, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Genoms spielen. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ohne diese winzigen Erbgutschnipsel, die Ambros und Ravkin zunächst bei Experimenten mit Würmern entdeckt haben, wäre Leben, so wie wir es kennen, schlicht und einfach nicht möglich. Weil die Zusammenhänge im Detail aber ganz schön kompliziert sind, nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, das auseinander zu dröseln. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Studio ist der Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide, der sich in die Materie reingefuchst hat.
Hallo Ralf.
Martin, vergangenes Jahr gab es ja den Medizin-Nobelpreis für mRNA und deren Anwendung unter anderem zur Produktion von Corona-Impfstoffen. Dieses Jahr geht es um MikroRNA. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist nah beieinander, aber die MikroRNA sind eben tatsächlich ganz winzige Moleküle, die wichtig sind für die Genregulation. Aber das sind nicht irgendwie Schalter, sondern es sind eher Dimmer. Und das ist eben das Besondere, dass man diese Form der Regulation entdeckt hat. Es geht um Forschung aus den 80er und 90er Jahren an der Ostküste der USA und in Boston, wo wahrscheinlich die meisten Nobelpreise schon hingegangen sind in der Medizin.
Ziemlich viele auf jeden Fall, ja.
Und dieser Mechanismus ist auch erstmal gar nicht so beachtet worden, aber man weiß heute, der ist wichtig für alle Organismen, die aus mehreren Zellen bestehen, verschiedenen Zelltypen und damit auch für uns Menschen.
Was weiß man über die beiden Forscher? Kannst du uns noch kurz was dazu sagen, ein paar Details?
Na, was wichtig ist, ist, dass sie als Postdocs in den späten 80er Jahren eben in einem Labor von Robert Horwitz gearbeitet haben, der auch Nobelpreisträger ist inzwischen. Und sie haben eben einen sehr unscheinbaren Wurm erforscht, C. elegans, den Fadenwurm. Der ist nur 1 Millimeter klein. Aber er hat eben verschiedene Zelltypen, also ein Gehirn, Verdauungstrakt, Muskeln, ist also eigentlich sowas wie das ideale Haustier zum Studium komplexer Organismen im Labor. Und Ambros und Ravkin haben sich so Wurmmutanten angeguckt, die irgendwie komisch aussahen, also die sich nicht richtig entwickelt hatten. Und haben sich die dann genauer angeschaut. Ambros hat sich sozusagen eine Mutante LIN4 angeguckt und Ravkin eine andere LIN14. Und der Durchbruch gelang eigentlich erst, als die beiden ihre Beobachtungen verglichen haben und kombiniert haben. Dazu muss man aber noch vielleicht noch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen.
Ja, nämlich das Stichwort Genregulation. Warum ist die überhaupt so wichtig?
Warum das so wichtig ist? Denn wir haben ja verschiedene Organe, also Leber, Niere, Gehirn. In allen Zellen aber ist dieselbe Erbinformation drin. Also in allen Zellen die identische DNA. Und trotzdem bildet ja jeder Gewebetyp nur einen bestimmten Satz an Proteinen und Enzymen, weil eine Leberzelle halt nur das machen muss, was eine Leberzelle, was man von der erwartet. Und das Herz eben auch wieder andere und das Gehirn auch wieder andere Enzyme und Proteine. Und das ist sozusagen die Genregulation. Nur ein bestimmter Satz an Genen soll und darf aktiv sein. Und heißt eben, nur bestimmte Gene werden abgelesen, in Boten-RNA übersetzt. Und diese Boten-RNA wandert dann in die Eiweißfabriken der Zellen, eben in die Ribosomen. Und man hat in den 60er Jahren schon, also 30 Jahre früher, eben gesehen, es gibt da noch spezialisierte Eiweiße, sogenannte Transkriptionsfaktoren. Die sind wichtig, um dieses Übersetzen, die Transkription überhaupt zu starten. Und die binden dazu eben an spezielle Regionen an der DNA. Und seitdem sind eben tausende Transkriptionsfaktoren entdeckt worden. Und die Forschung dachte erstmal, Genregulation haben wir verstanden. Also wir kennen die wichtigsten Mitspieler, wir kennen die wichtigsten Funktionen. Fein, abgehakt. Und dann kamen eben Ambros und Ravkin.
Und was haben die jetzt Überraschendes Neues entdeckt? Also einen neuen Mechanismus zur Genregulation schlechtlich.
Genau, das Interessante war, als sie sozusagen ihre Forschung an den kleinen Würmchen verglichen und zusammengeworfen haben, haben sie gesehen, dieses Lin-Gen-4-Gen, das ist eine Bauanleitung eben für ein ganz kleines Molekül. Eben nicht für ein Eiweiß, sondern für ein winziges Mikro-RNA-Molekül. Und es hat Effekte auf ein anderes Gen, eben dieses Lin-14-Gen. Wenn dieses Gen übersetzt wird in Boten-RNA, dann passt dieses winzige Lin-4-Molekül genau da drauf und verhindert, dass das Eiweiß gebildet wird. Und das haben die beiden dann in der renommierten Fachzeitschrift Cell publiziert.
Das klingt ja nach einer spannenden Entdeckung, zumindest wenn man vom Fach ist. Wie war denn damals die Resonanz?
Das Lustige war, es gab überhaupt keine Resonanz. Also null, nix, Schweigen. Ja. Vielleicht auch, weil alle gedacht haben, naja, das ist was für Wurmbiologen. Das hat keine Relevanz für uns. Mhm. Und erst der zweite Schritt, dass man gesehen hat, es gibt Mikro-RNA vom sogenannten LET7-Gen, auch von C. elegans gebildet. Das gibt es eben nicht nur im Wurm, sondern das ist quasi universell. Das ist hochkonserviert. Das findet sich in fast allen höheren Organismen. Bei Würmen, bei Fischen, Reptilien, Kängurus, Mäusen, Menschen. Da sind die Kollegen wach geworden. Und da hat das Feld dann angefangen zu reagieren und die RNA-Welt, die neue Mikro-RNA-Welt zu erkunden.
Vielen Dank, Martin, für diese erste Einführung in das wunderbare Netzwerk zur Regulierung der Gene und die Einsichten der frisch gekürten Nobelpreisträger dazu. Wir sprechen uns gleich nochmal. Einer, der die Arbeiten von Victor Ambrus und Gary Rufkin schon lange kennt und beide auch öfters auf Konferenzen getroffen hat, ist Professor Jörg Vogel vom Institut für molekulare Infektionsbiologie an der Uni Würzburg, der sich dort selbst seit vielen Jahren intensiv mit Genomregulierung und Mikro-RNA befasst. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob der Nobelpreis für Victor Ambrus und Gary Rufkin aus seiner Sicht in Ordnung geht.
Ja, die geht völlig in Ordnung und ist auch längst überfällig. Wir haben uns in der Community immer gefragt, also wird es noch diesen Nobelpreis für die Mikro-RNAs geben? Die beiden sind die offensichtlichen Kandidaten gewesen. Das geht völlig in Ordnung und ich freue mich.
Das Spannende ist ja, dass die Arbeiten der beiden mit einem Fadenwurm sozusagen gestartet sind. C. elegans heißt der. Warum hat er so eine wichtige Rolle gespielt bei diesen bahnbrechenden Einsichten der beiden?
Ja, dieser Fadenwurm C. elegans ist ein Modellsystem der Genetik. Der wurde so vor 20, 30, 40 Jahren aufgebaut. Ist ein spannender Organismus, weil er gut vermehrbar ist im Labor und auch nur ungefähr 1000 Zellen hat. Und man kann gute Genetik drin machen und auch genau diese genetischen Ansätze, das sind ja beides Genetiker eigentlich auch gewesen, haben dazu geführt, dass man die Mikro-RNAs, wofür sie jetzt den Nobelpreis bekommen haben, entdeckt haben.
Die wegweisenden Arbeiten der beiden, die liegen ja teils über 30 Jahre zurück, passierten also so Anfang der 1990er Jahre, 93 die erste wichtige Publikation zum Thema. Was sollte heute jeder über das wissen, was die beiden herausgefunden haben?
Die sind von 1993, da haben Sie recht. Und das waren die ersten Beschreibungen. Dann gab es eine zweite Welle, ungefähr um die 2000er Jahre, 2001. Da hat man gezeigt, dass diese Mikro-RNAs, die eher so eine Kuriosität waren, jetzt im Fadenwurm, eigentlich in allen höheren Organismen, inklusive des Menschen, vorhanden sind. Und was wir jetzt dann nochmal 25 Jahre später wissen, ist nicht nur, dass es viele davon gibt, sondern dass sie eine sehr wichtige Rolle bei Krankheiten spielen und vor allen Dingen auch für die Entwicklung von Organismen.
Es gibt ungefähr 1000 davon beim Menschen, habe ich gelesen, und die wirken zusammen, um sozusagen das Zusammenspiel unserer Zellen zu orchestrieren. Kann man das so sagen?
Ja, man kann es so sagen. Also was diese Mikro-RNAs machen, ist etwas, das man vielleicht so eine Art als Vernetzung beschreiben könnte. Also da werden Entscheidungen in der Zelle getroffen auf der Ebene der DNA. Also wenn das Erbgut das erste Mal ausgepackt wird, abgelesen wird. Und das passiert also durch eine bestimmte Art und Weise. Und was diese Mikro-RNAs machen, ist, dass sie das teilweise nochmal quer vernetzen, diese Informationen, und auch noch ein bisschen miteinander ausgleichen und auch balancieren, was dort passiert. Und auch zum Beispiel gewisses Rauschen auch unterdrücken.
Aber die grundlegende Funktion ist ja, diese Mikro-RNA kann quasi die Produktion von Proteinen, die eigentlich schon angestoßen wurde durch das Erbgut, stoppen. Kann man das so sagen?
Ja, sie kann sie vor allen Dingen unterbinden. Also das ist das, was sie eigentlich in der Regel machen oder fast immer machen. Also sie regulieren dagegen, indem sie nochmal an die mRNA, an die Boten-RNA, die man jetzt zum Beispiel auch von den Impfstoffen kennt, also darin binden und sozusagen ein Signal, das sagt, okay, dieses Gen schalten wir an, dann nochmal ein zweites Signal geben und sagen, wir schalten es zwar an, aber nicht ganz so stark, weil wir müssen ja auch noch dieses andere Gen berücksichtigen. Und das tun diese mRNAs.
Sie haben Victor Ambrus und Gary Rufkun ja öfter auf Konferenzen auch getroffen. Wie würden Sie die beiden beschreiben?
Also sie sind nette Typen. Victor Ambrus habe ich öfter getroffen als Gary Rufkun. Ambrus ist wirklich jemand, mit dem man auch sehr gut diskutieren kann. Netter Typ. Also die sind beide auch auf ihre Wissenschaft sehr fokussiert. Und das ist ja auch das Schöne, die sind ja beide zu den MikroRNAs gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Sie haben sie ja nicht gesucht, sondern haben sie zufällig entdeckt durch genetische Experimente, haben auch beide, waren ja beide auch zusammen bei Horvitz, der mal einen Nobelpreis für den programmierten Zelltod bekommen hat, haben beide ähnliche Ansätze gefahren. Also es ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie diese breit angelegte Grundlagenforschung auch eben an Organismen, die so weit weg sind vom Menschen, ganz wichtige Entdeckungen hervorbringen kann.
Sagt Professor Jörg Vogel von der Uni Würzburg. Eine Zufallsentdeckung mit weitreichenden Folgen, also die Entdeckung der MikroRNA und ihrer Rolle bei der Regulierung von Genen. Und der Paradigmenwechsel, den diese Entdeckung befeuert hat, den arbeitete Michael Lange jetzt nochmal für uns raus.
Plötzlich redeten in der Fachwelt alle von RNA und das begann schon in den 1990er Jahren. Einer der Pioniere war der Pflanzenforscher David Baulkamp. Er forschte in England und entdeckte, dass er zwar Gene in Pflanzenzellen einschleusen konnte, aber die Gene blieben stumm. Dabei hätten sie aktiv sein müssen.
One of my colleagues, Andrew Hamilton.
Mein Kollege Andrew Hamilton fand schließlich ein kleines RNA-Molekül. Es ist inzwischen berühmt. Es war der erste Vertreter einer neuen Klasse von Molekülen, die Gene stummschalten können. Mikro-RNAs. Der Mechanismus heißt heute RNA-Interferenz.
Da ist sie, die Mikro-RNA. Manche sprechen von RNA-Schnipseln. Sie setzen an größeren RNA-Molekülen an und stoppen dort die Proteinbildung. Ein natürlicher Vorgang, der den Namen RNA-Interferenz erhielt. Untersucht wurde dieser Regulationsmechanismus etwa bei winzigen Fadenwürmern. Die kleinen Würmer sind mit bloßem Auge kaum zu sehen. Sie wurden von Spezialisten Zelle für Zelle untersucht. Und genau zu diesen Wurmexperten gehören die neuen Nobelpreisträger, Victor Ambrus und Gary Rufkun. Ihre Ergebnisse bewiesen schon früh in den 1990er Jahren die Wirkung der kleinen RNA-Moleküle. Aber sie wurden damals kaum beachtet. Eher eine Kuriosität, hieß es. Bekannter wurden etwas später die Forschungen von Craig Mellow und Andrew Fire. Auch sie beschäftigten sich mit Fadenwürmern der Spezies C. elegans. Die beiden erhielten schon 2006 den Medizinnobelpreis für die RNA-Interferenz, also ein Prozess, bei dem sich entscheidet, wo Proteine gebildet werden.
It was a very, very robust, very strong silencing effect.
Es handelte sich um einen sehr starken Effekt. Die Gene waren für eine lange Zeit ausgeschaltet. Damit hatten wir nicht gerechnet. Und denselben Mechanismus fand man später auch bei vielen anderen Organismen.
Die Pioniere aber, Ambrus und Rufkun, die MikroRNA als erste bei Fadenwürmern entdeckt hatten, wurden zunächst bei der Nobelpreisvergabe nicht berücksichtigt. Sie sind erst jetzt an der Reihe. Dabei hat die Biotechnologiebranche schon einen RNA-Hype hinter sich. Um das Jahr 2005 herum wurden mehrere Start-ups gegründet und wollten mit RNA die unterschiedlichsten Krankheiten bekämpfen. Jürgen Suchek war einer der Pioniere. Er arbeitete damals bei den ersten neu gegründeten RNA-Firmen wie Ribopharma in Kulmbach oder Alnylam in den USA.
Es ist ganz klar, der Druck ist riesig, schnell Erfolge zu zeigen. Das Konzept wurde bewiesen und die Pharmaindustrie, die größeren Betriebe, die haben im ersten Kontakt gesagt, ja, zeigt uns, dass es funktionieren kann. Das haben wir gemacht und dann ist auch das Interesse immens gestiegen.
Aber trotz vieler interessanter Ansätze und Erfolge in der Grundlagenforschung blieb die RNA-Revolution zunächst aus. Der Erfolg kam eher langsam, Schritt für Schritt. In die Schlagzeilen schaffte es nicht die kleine RNA, die Mikro-RNA, sondern die große Boten-RNA oder mRNA. Sie wurde zur Basis für die erfolgreichen Corona-Impfstoffe und dafür gab es schon letztes Jahr einen Nobelpreis. Dennoch, wer genauer hinschaut in die verschiedenen Forschungsprojekte und in die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, entdeckt sie überall, die kleine Mikro-RNA.
Soweit der Beitrag von Michael Lange, in dem schon anklang, es gab große Hoffnung, dass Mikro-RNA, weil sie in unseren Zellen so allgegenwärtig ist, den Weg weisen könnte zu diversen neuen Diagnose- und Therapieverfahren. Doch dieser Weg erwies sich als steinig. Bei der Diagnose von Krankheiten immerhin gab es kürzlich Fortschritte zu vermelden. Forscher des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen haben im September eine Arbeit veröffentlicht, wonach Mikro-RNA künftig eine wichtige Rolle bei der Diagnose von Alzheimer spielen könnte. Federführend war Professor André Fischer von der Uniklinik Göttingen. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie kann Mikro-RNA helfen, Demenzerkrankungen frühzeitig zu erkennen?
Also das Spannende dabei ist, dass es bei solchen Erkrankungen wie der Demenz, es sind ja multifaktorielle Erkrankungen, das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die insgesamt dann dazu führen, dass eine bestimmte Person die Krankheit über die Zeit hinweg dann entwickelt oder nicht. Und da passieren ganz viele verschiedene Prozesse. Entzündungen spielen eine Rolle, Nervenzellen gehen unter, bestimmte Signalwege funktionieren nicht. Das heißt, es ist nicht nur ein Faktor, der zu der Krankheit führt. Und das Spannende bei Mikro-RNAs ist nun, dass es eigentlich relativ wenig von diesen RNAs gibt. Bei Menschen sind das so gut 2500 und wir haben dem gegenübergestellt ungefähr 20.000 Gene, ja, die auch noch unterschiedlich prozessiert werden. Da kommt man so auf eine Zahl von 100.000. Und diese Gene sind zusammengefasst zu bestimmten regulatorischen Prozessen. Also stellen Sie sich mal vor, die Antwort auf ein Virus, der uns infiziert, der führt dann in den Immunzellen zu einer bestimmten Antwort. Da gehen Gene rauf und runter. Und das passiert nicht zufällig, sondern das ist strengstens reguliert. Und diese Gene arbeiten da auch eng zusammen. Das sind vielleicht 100 Gene oder 200, die dann rauf oder runter reguliert werden. Und diese Mikro-RNAs, die kontrollieren dann wieder sozusagen diese Antwort, ja, und sorgt dafür, dass die Zelle, wir nennen das immer, im zellulären Gleichgewicht bleibt. Also die sorgen dafür, dass diese Antwort, man könnte sagen, orchestriert wird. Und das Spannende dabei ist, dass eine einzige solche Mikro-RNA dann eben hunderte von solchen Zielgenen regulieren kann. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in der Person A, die auf dem Weg ist, jetzt eine Demenz zu entwickeln, 100 Proteine oder Gene rauf oder runter gehen, dann kann ich die alle messen als Biomarker. Und der Signalweg insgesamt, wenn ich jetzt mal sage, entzündliche Prozesse, der ist dann dereguliert. Welche von diesen 100 Proteinen jetzt aber rauf oder runter geht, das mag bei dem Einzelnen dann durchaus unterschiedlich sein, obwohl es insgesamt der gleiche Signalweg ist, der dereguliert wird. Und deshalb ist die Idee, statt jetzt 100 Proteine zu messen und zu gucken, bei wem passt denn jetzt was, misst man einfach die eine Mikro-RNA, die mir eine Aussage darüber erlaubt, was passiert denn mit diesem ganzen Signalweg. Das ist so ein bisschen die Idee. Man kann sich das vielleicht vorstellen, da passiert ganz viel. Das ist wie ein Trichter, das fällt alles oben rein und am unten steht die eine Mikro-RNA, die mir darüber eine Aussage erlaubt, was dann eigentlich alles passiert ist in dieser Pathogenese. Und wir haben dann zum Beispiel geguckt, wir hatten halt Kohorten, also Gruppen von Patienten, die seit 2002 beobachtet wurden. Und da hat man dann alle 2 Jahre Blut abgenommen und hat mit bildgebenden Verfahren in das Gehirn reingeschaut und hat alle anderen möglichen Parameter gemessen, die wir dann eben hatten. Und da konnte man dahergehen und sagen, jetzt nehmen wir mal den Zeitpunkt X, das ist unsere Basiszeitpunkt und gucken uns an, wie sieht denn das Mikro-RNA-Om insgesamt im Blut aus. Das heißt, wir messen einfach alles, was es da gibt und schauen dann, wer von denen hat denn zum Beispiel 2 oder 5 Jahre später Alzheimer bekommen. Und dann findet man zum Beispiel ein Muster, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, dass eine Person, die diese Veränderung von Mikro-RNAs im Blut aufweist, dann wahrscheinlich eben eine Demenz entwickeln wird. Also diese Früherkennung ist da ganz, ganz wichtig. Und es geht aber noch ein Stück weiter, weil wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir im Blut messen, ein Abbild von dem ist, was im Gehirn passiert, dann kann man das natürlich auch zur personalisierten Therapie einsetzen. Und in die Richtung geht es tatsächlich, dass man eben diese RNA-Therapien, die man ja aus der Covid-Zeit zumindest kennt, obwohl es da um Impfstoffe ging, dass man die sozusagen jetzt auch therapeutisch einsetzt. Das heißt, ich messe im Blut, welche Mikro-RNAs sind dereguliert. Dadurch kann ich bestimmte Phasen der Krankheit erkennen und identifizieren. Das ist bei Alzheimer ganz entscheidend. Bei Alzheimer ist ja so, wenn Sie merken, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann ist es viel zu spät. Das heißt, wir müssen eigentlich Marker finden, die uns es erlauben, die Patienten rauszufischen, bevor die überhaupt selber merken, dass sie krank sind. Ja. Dann kann man da eben auch diese Mikro-RNAs tatsächlich vielleicht therapeutisch einsetzen. Das ist bei anderen Krankheiten wie bei Herzerkrankungen schon sehr weit fortgeschritten.
So hat das Gespräch mit André Fischer von der Universität Göttingen und das Stichwort Therapie von Herzerkrankungen ist schon gefallen. Wollen wir jetzt vertiefen in einem zweiten Gesprächsblock mit Martin Winkelheide. Martin, du hast im Laufe des Nachmittags zur therapeutischen Anwendung von MikroRNA recherchiert. Wo stehen wir denn da?
Es gibt noch kein Medikament, was zugelassen ist, aber es gibt mehrere Medikamente, die in der klinischen Erforschung sind. Und die in Phase 1 oder Phase 2 drin sind. Wobei man muss direkt sagen, es wird nicht mit der MikroRNA selbst behandelt, sondern man blockiert eine ungünstige MikroRNA mit einem anderen kleinen Molekül, sozusagen einem Antisense-Molekül. Das kann im Prinzip dann gespritzt werden, hält sich auch mehrere Wochen im Körper und kann sehr effektiv eben die MikroRNA blockieren. Das hat mir Stefanie Dimmler erzählt von der Universität in Frankfurt am Main. Die beschäftigt sich sehr eben mit den Anwendungen bei Herzerkrankungen. Der Vorteil ist, dass die MikroRNA eben immer Effekte hat auf mehrere Gene, also dass sozusagen ganze Netzwerke beeinflusst werden. Das kann man erstmal als Nachteil sehen, aber oft erweist es sich eben als Vorteil, sagt Frau Professorin Dimmler, weil sie sagt, bei den Herzmedikamenten, die man getestet hat, geht es darum, dass man versucht, die Entzündung, die nach einem akuten Herzinfarkt zum Beispiel auftaucht, runterzudämpfen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass eben neue Gefäße aussprossen können, damit der Herzmuskel eben nicht so stark vernarbt und wieder funktionsfähiges Herzgewebe am Ende dasteht. Und das kann man mit der Blockade sozusagen von einem einzigen winzigen MikroRNA erreichen.
Oh, du hast es schon angedeutet, einerseits eine Chance, aber andererseits auch ein Risiko, weil ganze Netzwerke von Genen reguliert werden, also Nebenwirkungen wahrscheinlich schwer berechenbar?
Ja, deswegen testet man im Moment vor allen Dingen Substanzen gegen MikroRNA, deren Funktion man sehr gut kennt. Aber das Problem ist natürlich, diese Antisense-Moleküle kommen ja eben nicht nur ins Herz rein, sondern die kommen auch in die Leber, in die Niere, ins Gehirn. Und am besten, sagte Stefanie Dimmler, wäre es, man hätte kleine Moleküle, die ganz gezielt nur in die Organe gehen, wo sie wirken sollen. Denn dann ist das Risiko von Nebenwirkungen eben nicht so hoch. Und das wäre natürlich der beste Weg. Das kann man im Moment aber eben noch nicht machen. Und deswegen muss man gerade den Punkt Nebenwirkungen sehr, sehr, sehr genau im Auge behalten.
Vielen Dank für diese Infos und Einschätzung an Martin Winkelheide. Der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr geht an die beiden US-Genforscher Victor Ambrus und Gary Rufkin, die vor über 30 Jahren durch Zufall die MikroRNA entdeckt haben und herausgefunden haben, wie sie hilft, das Zusammenspiel der Zellen von Lebewesen zu orchestrieren. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir alle nach mRNA-Impfstoffen bald auch von MikroRNA-Arzneimitteln profitieren könnten. Unsere Sonderausgabe zum Medizin-Nobelpreis geht damit zu Ende. Morgen liefern wir Ihnen hier alle wichtigen Hintergründe zum Physik-Nobelpreis. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Sternzeit, 7. Oktober. Antares, Rigel und die blühende Klematis der Maori. Puawananga bedeutet in der Sprache der Maori, der ursprünglichen Bevölkerung Neuseelands, die Blume des Himmels. Damit ist die heimische Klematis-Art gemeint und die ist ein Kind der Sterne. Für die Maori stammt die Klematis von Puanga, für uns Rigel im Orion und Rehua, Antares im Skorpion, ab. Diese beiden Sterne spielen im Jahreslauf eine große Rolle. Ihr erstes Erscheinen am Morgenhimmel markiert den Beginn zweier Jahreszeiten. Wenn Rigel, Puanga, im Juni kurz vor Sonnenaufgang am Himmel auftaucht, ist dies für die Maori ein untrügliches Zeichen für den bevorstehenden Beginn des Winters. Für uns klingt das unvorstellbar. In Europa ist es wegen der viel nördlicheren Breite unmöglich, Rigel im Juni zu beobachten. Hierzulande zeigt er sich erst im August. Für uns gehört er zu den prägenden Gestirnen der langen Winternächte, bei den Maori verkündet er den Beginn des Winters. Umgekehrt steht das Erscheinen von Antares, Rehua, Mitte Dezember am Morgenhimmel für den Beginn des Sommers. Jetzt, im neuseeländischen Frühling, blüht die Klematis, zeitlich genau zwischen dem Auftauchen ihrer Eltern. Mit etwas Glück lassen sich die Eltern der Himmelsblume heute Nacht ausmachen. Antares steht kurz nach Sonnenuntergang dicht neben der Mondsichel tief im Südwesten. Riegel, der helle rechte Fuß des Orion, taucht nach Mitternacht am Osthimmel auf und steht zu Beginn der Morgendämmerung im Südwesten. Bis bei uns die Klematis blüht, vergehen noch einige Monate. So lange funkelt ein Elternteil unübersehbar im Orion.